als Tamara vorhin diesen Psalm vorlas, diesen Psalm 139, da heißt es ja, dass Gott uns total kennt, dass er jeden Gedanke kennt und dass er uns schon gekannt hat, bevor wir überhaupt geboren wurden. Also manchmal denke ich, also, hey, wie kann man überhaupt an seiner Identität zweifeln oder wie kann man Schwierigkeiten haben, wenn man das weiß, dass Gott wirklich schon, bevor wir geboren wurden, dass er uns gesehen hat, dass er uns erkannt hat und dass er uns geliebt hat, dass er uns erwählt hat und dass er Acht hat auf alles, was wir tun. Ich finde es so gewaltig. Und doch habe ich auch immer wieder, als es dann gegen Ende des Psalmes ging, ich weiß nicht, wem von euch das genauso ging, ja, plötzlich haben wir da diese Worte. Aber deine Feinde, ja, denen soll es schlecht gehen, ja, die sollen umkommen und die hasse ich mit allem Hass. Ja, wer von euch ist da auch zusammengezuckt? Ja, und plötzlich geht's wieder schön weiter, aber Herr, ja, du erkennst mich, ja, prüf mich, auf welchem Weg ich bin. Und ich habe da Schwierigkeiten mit gehabt und habe auch gedacht, Mensch, wir sind doch im neuen Bund, das kann man doch so nicht sagen, denn wir lieben unsere Feinde. Ja, hat ja Jesus gesagt, stimmt's? Widerspricht sich das? Widerspricht sich Gott etwa? Nee, niemals. Wer sind denn unsere Feinde im neuen Bund? Haben wir noch einen Feind? Aber hallo. Einen ganz gewaltigen Feind, aber ich will ihn nicht größer machen, als er ist. Aber natürlich haben wir einen Feind und es ist tatsächlich so. Und da müssen wir auch ein bisschen echt gereinigt werden von unserem Bild von Gott. Ja, er ist der liebe Gott, er ist nur Liebe. Ja, er ist Liebe. Aber er ist auch ein Gott, ja, der Gerechtigkeit liebt und Ungerechtigkeit hasst. Und das muss uns einfach auch klar sein. Und es gibt da diesen Feind und jeder von uns weiß, dass wir in einem Kampf stehen mit diesem Feind. Und da ist es durchaus so, dass Gott diesen Feind richtet. Und ich glaube, wenn wir diesen Psalm aus der Perspektive des neuen Bundes lesen, dann sagen wir, ja, unsere Feinde sind nicht aus Fleisch und Blut, sondern sind die Mächtigen und Gewaltigen aus der Finsternis. Und die werden sehr wohl auch noch gerichtet. Und das können wir auch so sehen. Und dass wir uns im Kampf befinden, ich glaube, das muss ich keinem von euch in irgendeiner Weise mitteilen. Das wisst ihr selber. Und das muss man auch jemandem, der Jesus von Herzen nachfolgt, auch nicht mitteilen. Denn das merkt man recht schnell selber. Und wir haben das auch hier in unserer Mitte, dass Leute, die zu Jesus gekommen sind, vorher vielleicht keine Schwierigkeiten hatten, aber jetzt plötzlich merken, oh, da gibt's Gegenwind, da gibt's Angriffe, da geht was dagegen. Und viele von uns haben das in den letzten Wochen auch so erlebt, wo es auch dem Fleisch so richtig ans Leder geht. Ja, das haben wir auch gemerkt. Beim Thema Furcht des Herrn, wo Gott einfach nochmal seinen Finger auf Bereiche in unserem Leben legt, ja, wo es tatsächlich darum geht, wie in diesem Beispiel das Mechthild vorgelesen hat, dass wir die Krone niederlegen und dass wir sagen, okay, und auch hier, Herr, sollst du Herrscher sein. Auch hier will ich, dass du regierst. Und dann kriegt man das am eigenen Leib zu spüren, auch diesen Widerstand. Ich glaube, jeder von euch oder viele von euch stecken in diesem Kampf. Ich weiß das aus vielen Gesprächen. Und manche von euch sogar, die direkt angegriffen werden. Wir haben das diese Woche erlebt, ja, dass jemand von uns wegen seines Glaubens angegriffen wird. Ganz konkret, ganz am eigenen Leib. Und das ist sehr krass, wenn man das am eigenen Leib erfährt. Und dann sind wir aufgebracht und denken, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wir auf diese Art und Weise angegangen werden? Wie kann das sein, wo doch Gott Gott ist, dass wir so einen krassen Kampf erleben? Aber ich glaube, dass wir gerade in dieser Zeit die Perspektive brauchen, dass es nichts Ungewöhnliches ist, dass wir uns im Kampf befinden. Ja, manchmal machen wir so, ha, was? Und ja, das ist jetzt irgendwas passiert, was mir widersteht. Aber es ist nichts Ungewöhnliches. Und wir brauchen diese Perspektive, dass es nichts Ungewöhnliches ist, damit wir auch lernen, Widerstand zu leisten und uns nicht davon einschüchtern lassen. Das ist wichtig. Ich möchte mal auf diese Stelle zurück, die wir jetzt schon auch zweimal hier hatten, als es darum ging, wie lernen wir geistlich zu kämpfen. Und zwar die bekannte Stelle aus 1. Petrus 5, Vers 8. Wo es heißt, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, ja, das ist unser Feind. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und dann heißt es, dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Das heißt eigentlich nichts anderes als, Seid nicht überrascht davon, dass das geschieht. Das ist ein Stück weit normal oder zumindest nichts Ungewöhnliches, wenn ihr da zu kämpfen habt, wenn es da Widerstand gibt, gegen den ihr selber widersteht. Das gilt für die gesamte Bruderschaft. Wer ist die Bruderschaft? Das sind alle, die Jesus nachfolgen. An einer anderen Stelle in der Apostelgeschichte heißt es, wir stärkten ihre Seelen, ja, und sagten ihnen, dass sie durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes gehen müssen. Also, wenn irgendjemand euch erzählt hat, vielleicht bevor ihr zu Jesus gekommen seid, kommt zu Jesus und alles wird prima, dann ist heute der Tag, wo ich euch diese Illusion nehme. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie irgendjemand noch hat. Sondern hier heißt es, wer Jesus nachfolgen will, der wird Verfolgung erleiden, auf die eine oder andere Art. Der wird Kämpfe erleiden. Aber dann finde ich auch wieder stark, das heißt, und sie stärkten ihre Seelen. Nämlich, sie machten sich stark, damit sie dem widerstehen können. Und das ist auch der Grund, warum wir hier auch die Lehre darüber haben. Warum wir lehren, wie kann man geistlich kämpfen, damit eure Seelen gestärkt werden, damit ihr widerstehen könnt, wenn diese Kämpfe da sind. Und Leben als Christ heißt, mittendrin zu sein in einem geistlichen Konflikt, der das eigene Leben ja weit übersteigt. Das ist ja nicht irgendwie was speziell, individuell in einem Leben sich abspielt, sondern es ist ein Konflikt, der eigentlich global oder eigentlich übernatürlich ist, hat zu tun mit den zwei Reichen, ja, wie wir lesen im Kolosser 1, Vers 13, bekannter Vers. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist das, was passiert, wenn man gläubig wird. Kolosser 1, Vers 13. Können wir das gerade mal haben? Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, da findet ein Herrschaftswechsel statt. Wir sind entrissen diesem Reich der Finsternis, dem Reich, in dem der Feind herrscht, der Satan herrscht, und wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir sind zwar jetzt noch in der Welt, die generell unter der Herrschaft des Feindes steht, aber wir sind nicht länger von der Welt. Wir sind nicht länger unter der Herrschaft der Welt und damit auch nicht unter der Herrschaft des Satans. Wir beugen uns nicht länger der Herrschaft des Teufels, sondern der Herrschaft von Jesus. Und wir erleben, wie unter der Herrschaft von Jesus ein Werk des Teufels nach dem anderen in unserem Leben zerstört wird. Weil es auch heißt in der Schrift, dass Jesus offenbart wurde, der Sohn Gottes offenbart wurde, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und es ist sehr, sehr klar, dass sich der Feind damit nicht zufrieden gibt. Ja, ist klar, wenn da sein Reich beraubt wird und so lange, bis Jesus wiederkommt und allemal Schluss macht mit dem Reich des Feindes, wird der Teufel und seine Engel, seine Helfer, sie werden sich dagegen stemmen und mit allen Mitteln versuchen, uns zurückzuholen oder wenigstens daran zu hindern, dieses Reich noch weiter zu berauben oder helfen zu berauben. Und selbst wenn du dir es wünschst, ja, wenn du Jesus nachfolgst, dann wird es kein Friedensabkommen mit dem Feind geben. Manche denken ja so, ja, ich guck, dass ich dem Feind nicht irgendwie in die Quere komme oder gegen ihn vorgehe. Vielleicht lässt er mich dann in Ruhe. Hey, vergesst, wenn ihr Jesus nachfolgt, dann werdet ihr mit ihm zu tun haben. Und das ist in keiner Weise, um euch Angst zu machen, sondern gerade das Gegenteil, damit ihr euch nicht mehr länger einschüchtern lasst. Und wir bitten auch nicht Gott, dass er uns den Teufel vom Leib hält. Denn das wird er so nicht tun, also im Sinn von, dass wir komplett nie mehr was mit ihm zu tun haben. Das wissen wir aus dem hohepriesterlichen Gebet von Jesus. Aber Gott hat alles dafür getan, dass wir ihn uns vom Leib halten können. Er hat schon alles getan und darum muss es auch normal sein, dass wir in unserer Jüngerschaftsausbildung oder wenn wir in der Nachfolge vorwärts gehen, dass wir lernen und trainieren, wie man gegen den Feind kämpfen kann, wie man gegen den Feind kämpfen muss und vor allen Dingen, wie man widerstehen kann und auch als Sieger hervorgeht. Und das ist so eine Reihe, die hatte ich ja auch schon angefangen. Wir haben mehrere Themen da schon auch behandelt. Wie kann ich geistlich kämpfen lernen, um in diesem Kampf zu bestehen? Und das Erste, was wir uns angeschaut hatten, war unsere Stellung und Autorität in Jesus. Wir haben uns in diesem ersten Teil angeschaut, wie Jesus in seinem Leben dem Teufel widerstanden hat, ja, während er noch unter uns war als Mensch und schließlich durch den Tod am Kreuz und die Auferstehung ein für allemal den Teufel zunichte gemacht hat, so heißt es in der Bibel. Wie er ihn besiegt hat, wie er den Tod besiegt hat und dadurch den, der die Macht hat, hatte über den Tod. Und wie es dadurch möglich war, dass Menschen aus diesem Todesanspruch von Satan herausgelöst werden und dadurch ewiges Leben haben in Gott. Das haben wir uns angeschaut, ewiges Leben oder der Herrschaft Gottes, nicht erst, wenn wir sterben, sondern das ewige Leben hat schon begonnen. Und wir haben gesehen, wie unser Stand und unsere Identität in Jesus dazu führt, dass nicht nur Jesus selber die Autorität hat über den Teufel, sondern dadurch, dass wir in Jesus sind und er in uns, dass wir auch diese Autorität haben, dass wir Kraft haben über alle Macht des Feindes, so heißt es in der Bibel, dass wir Kraft haben über alle Macht des Feindes in Jesus, so dass, wenn wir dem Feind widerstehen, er fliehen muss. Und wir haben uns in dem nächsten Teil angeschaut, wie es dem Teufel, der auch Vater der Lüge genannt wird, gelingt, Menschen durch Lüge unter seiner Herrschaft zu behalten oder auch unter seine Herrschaft zu bringen, indem wir Lügen glauben, indem wir Unwahrheit über Gott hören und glauben oder auch Unwahrheit, was der Teufel uns über andere Menschen sagt, wodurch unsere Beziehungen gestört werden. Aber die Wahrheit macht frei. Das sagt das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist die Wahrheit. So dass wir ganz praktisch lernen können und müssen, wie wir das Wort Gottes anwenden, wie wir die Wahrheit aus dem Wort Gottes nehmen und diesen Lügen entgegenhalten. Und wenn diese Lügen offenbart werden, wenn die ans Licht kommen und wir sagen, wir glauben aber Gott mehr, wie dann, ja, diese ganze Macht dieser Lügen verpufft. Hat es jemand von euch schon erlebt? Dass Lügen plötzlich verpuffen, weil die Wahrheit Gottes plötzlich dasteht. Und wir haben gesehen an ganz praktischen Beispielen, wie man das anwenden kann und auch, wie man die eigenen Gedanken unter den Gehorsam von Jesus stellen kann. Ganz praktisch. Und ich glaube, das ist was, was jeder Jünger, jeder von uns, jeder, der Jesus nachfolgt, unbedingt braucht, um in diesem Kampf zu bestehen, um dem Teufel und seinen Lügen zu widerstehen. Das sind, ich denke, auch das Häufigste, was vorkommt, wie wir dem Teufel tatsächlich keinen Raum geben, wie wir durch die Wahrheit in Freiheit kommen. Aber manchmal finden auch Machtkonfrontationen statt. Und um das soll es heute gehen. Manchmal kann es sein, dass vor unseren natürlichen oder auch vor unseren geistlichen Augen sich tatsächlich ein anderer Geist manifestiert, sich andere Geister manifestieren und wir genau wissen, oh, da ist jetzt echt was Dämonisches im Spiel. Oder wo andere Menschen, wo das nicht bei uns ist, sondern wo andere Menschen unter fremder Kontrolle sind und wir spüren, oh, da ist jetzt so ein krasser Widerstand, das ist ein anderer Geist. Und das ist schon eine Situation, wenn wir da nicht im Umgang trainiert sind, dass wir da ganz schön eingeschüchtert werden können. Ich weiß nicht, wer von euch so eine krasse Machtkonfrontation schon erlebt hat. Die es erlebt haben, die wissen genau, wovon ich spreche. Und die anderen, ich sage euch, je weiter wir gehen, ja, auch in der Geschichte, aber auch in unserem persönlichen Leben mit Jesus, wir werden mit diesen Konfrontationen zu tun haben. Und was machen wir dann? Wie können wir da geistlich kämpfen? Der ein oder andere hat jetzt vielleicht so in seinem Kopf schon, okay, eine Konfrontation oder ein Gerangel, ja, mit einem anderen Geist, wie wird es ablaufen? Und man stellt sich dann vor, dass man die irgendwie anschreit, ja, dass sie dann verschwinden, wie man es vielleicht in irgendwelchen furchtbaren Filmen gesehen hat, ja, wo die irgendwie versuchen, Geister auszutreiben, wo sie dann rumschreien und versuchen, die zum Gehen zu bringen. Ja, manche solche Vorstellungen sind ja da manchmal bei uns da, oder wie es so ein Ringen um jemanden ist, ja, wie so ein Tauziehen vielleicht. Da ist dieser Mensch, bei dem wir feststellen, boah, das sind echt andere Geister im Spiel. Und wir fangen jetzt an zu beten und wir haben die Vorstellung, dass der Teufel an der anderen Seite zieht, ja, und wir da und wir versuchen den Mensch irgendwie durch die Kraft Gottes auf diese Seite zu ziehen. Ja, manchmal sind solche Vorstellungen bei uns. Ich hatte die auch so ungefähr, ja, dass ich gedacht habe, boah, da muss man für denjenigen kämpfen und gucken, dass der frei wird. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an die erste Situation erinnern, wo ich wo ich zum ersten Mal eigentlich ganz krass mit anderen Mächten so manifest, also praktisch so, dass man es sehen und erleben konnte, zu tun hatte. Das war vor etwa 12 Jahren, da war ich auf einem Seminar und da war unter anderem auch eine Frau, der ging es gar nicht gut und ich wusste das auch und wir kamen ins Gespräch, haben uns dann auch so ein bisschen angefreundet über die Tage. Und dann eines Abends, als es auch um Befreiung ging, tagsüber, hat sie abends gefragt, ob ich noch mitkommen würde, um für sie zu beten. Und ich habe gesagt, ja klar, beten ist immer gut, ne? Beten wir mal mit. Und da kam aber noch eine Seelsorgerin mit und wir waren dann also zu dritt. Und dann haben wir angefangen, für diese Frau zu beten und nach 5 Minuten verändert sich plötzlich ihr Gesicht, sie kriegt eine ganz andere Stimme, sie fängt an zu schreien, sie fängt an zu schlagen. Also es war unglaublich, wie sich da ein anderer Geist manifestiert hat. Und ich habe das zum ersten Mal mitgekriegt, ja, das war so krass zum ersten Mal. Und ich war völlig von der Rolle. Ich wusste natürlich, das gibt's, aber ich hatte selber noch nicht mitzutun. Und ich habe gedacht, Jesus, was soll ich tun? Ja, ich habe gebetet, ich war völlig eingeschüchtert, ich konnte nur noch ich habe dann einfach in Sprachen geredet, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich beten sollte. Ja, ich hatte keine Ahnung, habe dann angefangen so zu beten und habe gedacht, hoffentlich weiß die Seelsorgerin, was sie tut. Ja, und die Seelsorgerin, sie ging hin, sie hat nicht angefangen zu schreien. Sie hat es gesehen, hat kurz in Sprachen gebetet und hat dann mit ganz ruhiger, klarer Stimme gesagt, im Namen von Jesus sei still. Im Namen von Jesus befehle ich dir zu gehen. Und sie hat diesen Geist angesprochen. Und es ging eine ganze Weile, weil da einfach sehr viele Geister im Spiel waren. Aber sie hat mit ruhiger, klarer Stimme im Namen von Jesus geboten, dass diese Mächte gehen. Sie war relativ ungerührt bei der ganzen Sache. Sie hat mich dann auch hinterher beruhigt, also ich habe fast noch mehr dann Hilfe gebraucht hinterher, ja, als diese arme Frau. Die war völlig gelöst und frei und happy. Und ich war total, ja, ich kann es gar nicht irgendwie beschreiben, ja. Und dann hat die Seelsorgerin mir auch noch erklärt. Und ich habe dann gedacht, ja, warum war sie so ruhig? Warum war sie so ruhig? Weil sie was wusste. Weil sie absolute Gewissheit über was hatte. Dass nämlich dieser geistliche Kampf nicht irgendwie wie ein Tauziehen ist, so auf einer horizontalen Ebene und wir schauen mal, wer gewinnt. Das war für sie nie, glaube ich, in ihrem Denken drin. Sondern sie hat sich gewusst, es gibt da eine hierarchische Befehlsstruktur. Es gibt da einen Namen, vor dem sich alles beugen muss. Sie hat nicht angefangen, da irgendwie zu streiten und rumzuziehen, sondern sie hat gewusst, dem Namen Jesus muss sich alles beugen. Und wir lesen von so einer ähnlichen Machtkonfrontation auch in der Bibel, immer wieder, gerade auch in der Apostelgeschichte. Und ich möchte eine Geschichte mit euch anschauen, oder nur ganz kurz eine Episode. Apostelgeschichte 16. Das war zum Beispiel da der Fall. Apostelgeschichte 16, Vers 16. Da war eine Frau, oder ab Vers 16, da war eine Frau, die hatte einen Wahrsagegeist. Und sie ging dem Paulus immer hinterher. Also wo der Paulus war da unterwegs, hat gepredigt. Und die ganze Zeit ging diese Frau mit dem Wahrsagegeist hinter ihnen her und hat gesagt, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Hä? Nochmal. Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Die hat was Richtiges gesagt, diese Frau. Und trotzdem hat der Paulus erkannt, Moment mal, diese Frau, dieser Geist, das ist nicht der Geist Gottes, der sie das sagen lässt. Die hat einen Wahrsagegeist. Und diese Frau, die ist ihm ständig hinterher und hat gerufen und geschrien. Heute würde man sagen, sie hat ihn gestalkt. Ja? Und hat die ganze Zeit das gerufen. Und irgendwann wird es dem Paulus zu bunt. Das heißt, er wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist. Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Interessant, erstens, dass Paulus weiß, mit wem er es zu tun hat. Weil wenn er jetzt nur auf die Worte Acht gegeben hätte, die Worte an sich, hätte er ja denken können, stimmt ja, was die Frau sagt, das ist der Heilige Geist, ja, ist absolut richtig, ja, soll sie nur weitermachen. Aber er hatte die Gabe der Unterscheidung. Er hat gemerkt, das ist ein anderer Geist im Spiel. Und das ist was, was Gott uns auch gibt, wo wir auch in der Bibel lesen, dass wir die Gabe der Unterscheidung haben, Geister auch zu identifizieren. Gott sagt in seinem Wort, ihr habt die Salbung, ihr könnt erkennen, was von mir ist und was nicht. Und jeder von euch, der sich vielleicht Sorgen macht, der mit Jesus geht und sich Sorgen macht, würde ich das erkennen oder nicht, dann sage ich ja. Wenn der Geist Gottes in dir lebt, du wirst es erkennen. Du wirst es erkennen. Und er weiß, mit wem er es zu tun hat und er weiß vor allen Dingen dann auch, was er zu tun hat. Er dreht sich nicht rum und sagt zu der Frau, Frau, hör auf zu schreien. Ja, oder kannst du dich mal zusammenreißen, kannst du bitte damit aufhören. Er adressiert, er spricht die Frau überhaupt nicht an. Er spricht diesen Geist an. Und er sagt zu diesem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und hier haben wir sie wieder, diese hierarchische Befehlsstruktur. Genauso wie in dem Beispiel vorhin von der Seelsorgerin, ja. Er weiß, was zu tun ist. Er muss nicht darum ringen und gehst jetzt und er fängt an zu streiten, sondern er weiß genau, er gebietet im Namen von Jesus und dieser Geist, er muss gehen. Ging dieser Geist? Ja, er ging. Und die Leute waren böse und er fuhr aus zu derselben Stunde und die Leute, die mit ihr Geld verdient hatten, sie waren böse, weil es war von jetzt auf nachher aus mit dieser Geldquelle. Das heißt, die Autorität, die er gebraucht, ist genauso der Name Jesus. Und wir haben diesen Namen heute schon oft ausgesprochen im Lobpreis. Und es geht um diesen Namen heute. Was ist es für ein Name, vor dem der Feind weichen muss? Was ist das für ein Name? Dieser Name wurde prophetisch von Gott eingegeben. Wir lesen Matthäus 1, 21. Da wird schon früh klar gemacht, noch bevor Jesus geboren wurde, kriegen Maria und Josef die Anweisung, dass der Name des Kindes Jesus sein soll. Und dann kommt auch die Erklärung, denn er wird sein Volk retten. Jesus bedeutet helfen, retten, befreien. Also die Wurzel, die in Jeschua, in dem hebräischen Wort von Jesus steckt, heißt helfen, retten, befreien. Das heißt, es war von Anfang an klar, dass dieser Name Rettung, Befreiung und Heilung, Hilfe bedeuten würde. Und dann geht es aber noch weiter. Nicht nur war diese Hilfe, diese Rettung und diese Befreiung in dem Namen drin, sondern es heißt auch weiter, dass Jesus dieser Name nicht nur menschlich gegeben wurde, sondern von Gott verliehen wurde. Da haben wir eine ganz starke Schriftstelle, Hebräer 1, 1 bis 5. Und wenn ihr Bibel dabei habt, könnt ihr es auch gern aufschlagen, beziehungsweise wir haben es auch hier. Hebräer 1, 1 bis 5. Hier wird den Hebräern erklärt, also eigentlich dem jüdischen Volk erklärt, was es mit Jesus eigentlich auf sich hat. Und es wird auch aus der Geschichte her erklärt. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt? Also schon allein diese Verse sind so gewaltig, wo es heißt, dass im Sohn alles gemacht ist, dass er der Erbe aller Dinge ist, dass er alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Das müssen wir uns echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann geht es weiter. Er sitzt jetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und er hat einen vorzüglicheren Namen als alle anderen. Wann hat er diesen Namen ererbt? Von Anfang an? Nee, hier wird eine Erklärung gegeben. Hier heißt es anschließend, dass der Vater gesagt hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und wisst ihr, wann das der Vater gesagt hat? Als er auferweckt wurde. Als er auferweckt wurde, wurde er gezeugt. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 13, dass er ihn gezeugt hat. Bei der Taufe mit dem Heiligen Geist, bei der Taufe war das, dass er gesagt hat, an die habe ich wohlgefallen. Ja, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Aber hier heißt es ganz gezielt, an dem Tag wurde er gezeugt, an dem Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Warum gezeugt? Weil er ihm neues Leben gegeben hat, dieses ewige, dieses Auferstehungsleben. Das heißt, es ist die Zeugung in die Auferstehung hinein. Und es gab da offensichtlich dieser Name schon vorher. Ich meine, wenn man was erbt, dann gibt's ja da was vorher. Es gab da diesen Namen, in dem alle Macht gebündelt war. Das, was wir gelesen haben, ja, der alles durch das Wort seiner Macht trägt und der nur darauf wartete, dass er verliehen werden konnte. Und jetzt war es soweit, nachdem Jesus am Kreuz den Tod besiegt hatte, ihn erlitten und besiegt hatte, in diesem Moment hat er diesen Namen verliehen bekommen, wo jetzt alles möglich ist. Wo alle Macht in diesem Namen gebündelt ist. Oh, ich bete so, dass wir Offenbarung heute bekommen, was in diesem Namen ist. Ich glaube, wir können es mit unserem natürlichen Verstand überhaupt nicht greifen, aber ich bete echt, dass unser Geist jetzt offen wird für das, was Gott uns da eigentlich sagt in seinem Wort. Was für eine Kraft, was für eine Macht in seinem Namen. Und wir lesen was Ähnliches im Philipperbrief. Philipper 2, 9 bis 11. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Was für eine Gewalt und Macht in diesem Namen. Das heißt, ab dem Moment, in dem Jesus dieser Name verliehen wurde, mussten sich alle Wesen in allen drei Welten vor ihm beugen. Und es umfasst auch die Welt der Finsternis. Das umfasst auch die Herrschaft der Finsternis. Ab diesem Moment, in dem Jesus gezeugt wurde, auferweckt wurde zu diesem kraftvollen Auferstehungsleben, ab diesem Moment gilt, dass sich alle Gewalten, alle Mächte, alles in allen Welten vor diesem gewaltigen Namen Jesus beugen muss. Und es ist bereits so, das ist auch heute so. Und im bekannten Epheserbrief, diese Stelle, die wir schon viele Male gelesen haben, da heißt es, dass Paulus betet, dass wir erkennen. Ja, er betet nicht, Herr, deine Macht soll zunehmen. Nee, die braucht nicht zuzunehmen. Aber was zunehmen muss, ist, dass wir erkennen, was in diesem Namen ist. Dass wir erkennen, was uns mit Gott geschenkt ist. Epheser 1 ab 17. So, Paulus betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Und das betet er auch für uns heute. Und das beten wir jetzt auch für uns. Ja, wollen wir das machen? Dass wir für uns beten, dass wir Offenbarung bekommen, dass wir Gott darin erkennen. Er erleuchte die Augen eures, also unseres Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Da steckt es drin. Ja, der Reichtum des Erbes in uns, den Heiligen, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Da steckt genau das drin, was er da erworben hat in seinem Namen. Und dann heißt es, Die, nämlich diese Stärke, diese Kraft, hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Seht ihr die Parallele zu der Hebräerstelle? Es ist auch wieder dieser Moment, in dem Jesus auferweckt wurde, wo die ganze Gewalt und Kraft in diesem Namen ist. Wo das ganze Erbe jetzt verliehen wird. Das ganze Erbe ererbt wird. Und was ist die Folge davon, dass er auferweckt wurde und zur Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat? Diese Rechte in der Himmelswelt ist übrigens der Herrscherthron. Ja, das ist da, von wo aus geherrscht wird. Und dann heißt es, Vers 21, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Jetzt haben wir nicht nur diese drei Welten, ja, überall, sondern auch noch zu aller Zeit, für alle Zukunft, für alle Zeiten, wird diesem gewaltigen Namen Jesus jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft untergeordnet sein. Es ist eine Hierarchie, es ist eine klare Befehlsstruktur. Kein anderer Name kann sich gegen ihn erheben. Jesus ist größer und stärker als jede Gewalt und Macht, wenn wir das nur verstehen würden. Wenn wir das nur verstehen würden. Warum ist Jesus größer als jede Gewalt und Macht? Weil es genau diese Gewalten und Mächte sind, die er laut Kolosser 2, Vers 15 am Kreuz bloßgestellt hat. Interessanterweise, wir haben ja immer wieder diese Aufzählung Gewalten, Mächte oder Kraft und Herrschaft. In Kolosser 2, 15 lesen wir, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Hier haben wir für die Gewalten und die Mächte wieder genau die gleichen Worte. Und wisst ihr, wo das auch noch vorkommt? Genau die gleichen Gewalten und Mächte. Genau die, die Jesus hier besiegt hat. Genau die, über die er im Epheserbrief bei dieser Stelle gesetzt ist. Genau die, über die er in dieser Philipperstelle gesetzt ist. Wisst ihr, welche das sind? Epheser 6. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten und Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Epheser 6, Vers 12. Verstehen wir, dass diese Mächte, gegen die wir kämpfen, vor denen wir manchmal eingeschüchtert sind, wo wir Widerstand erleben, dass das genau diese Mächte sind, die Jesus bloßgestellt hat, über die er triumphiert hat, über die er regiert für alle Zeit, über die sein Name triumphiert. Nochmal, die Gewalten und die Mächte, gegen die wir heute zu kämpfen haben, sind genau die, die Jesus überwunden hat und die sich seinem Namen beugen müssen. Ist das nicht gewaltig? Ist das nicht gewaltig? Hey, wovor erzittern wir, wenn wir diesen Namen haben? Und im Epheser heißt es weiter, dass sich vor Jesu Namen nicht nur alle Wesen in allen drei Welten beugen, sondern dass Gott ihn auch noch an den höchsten Platz gesetzt hat, zu seiner Rechten. Und dann heißt es weiter bei Epheser, und er hat ihm zum Haupt über alles gemacht. Nämlich zum Haupt auch über was? Über die Gemeinde. Über die Gemeinde zum Haupt gemacht. Die Gemeinde sein Leib. Das heißt doch, dieser Name, in dem die Fülle Gottes ist, in dem der ganze Reichtum ist, in dem die ganze Kraft gebündelt ist, die ganze Autorität, die ganze Liebe des Vaters, das gesamte Erbe, dieser Name wurde der Gemeinde zum Haupt gegeben. Dieser Name wurde der Gemeinde gegeben. Natürlich gebrauchen wir den Namen Jesus schon, kein Thema. Ja, das immer wieder, wir beten auch im Namen von Jesus. Ganz selbstverständlich, so am Schluss, ne, kommt noch, ja, wir rattern manchmal unsere Liste runter und am Schluss, und in Jesu Namen. Oder auch wenn wir den Namen Jesus besingen im Lobpreis, ich glaube, dem einen oder anderen geht es wahrscheinlich wie mir, dass ich manchmal, wenn wir den Namen Jesus singen oder den Namen Jesus auf den Lippen haben, dass ich manchmal so in meinem Geist spüre, boah, da ist noch so viel mehr. Ja? Und ich irgendwas in meinem Geist wahrnehme von dieser Gewaltigkeit, von dieser Größe, aber ich kann es nicht richtig fassen. Ich glaube, wir spüren das schon, was für eine Gewalt und Macht in diesem Namen steckt. Aber ich bezweifle, und ich hoffe, ich tue jetzt keinem von euch Unrecht, aber ich bezweifle, dass wir, dass ich, dass die Gemeinde Jesu wirklich begreift und ergriffen hat, was dieser Name bedeutet. Und wie Gott uns das Recht gegeben hat, diesen Namen zu gebrauchen. Ich bezweifle das, dass wir das wirklich erfasst haben. Und ich bete zu Gott, dass auch einfach diese Botschaft jetzt dazu führt, dass wir uns auf die Suche machen zu sehen, was steckt alles in diesem Namen. Es ist so wichtig, weil die Autorität und Kraft im Namen von Jesus zu retten, zu heilen und zu befreien und auch die Autorität, die wir haben, um diesen Namen zu gebrauchen, eigentlich zwei Grundwahrheiten sind in der Nachfolge. Total wichtig. Als Jesus die Jünger aussendete, erinnert ihr euch vielleicht erst 12, dann 70, da hat er ihnen das auch aufgetragen, hat gesagt, hey, geht, verkündigt das Reich Gottes, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus in meinem Namen. Und dann kommen sie voll Freude zurück und sagen, boah, Jesus, in deinem Namen waren uns sogar die Dämonen untertan. Ja, die haben das genauso erlebt, sie haben es gemacht. Jesus hat ihnen seinen Namen gegeben und genau das haben sie dann gemacht. Aber das war ja auch noch, das war noch bevor Jesus diesen noch gewaltigeren Namen ererbt hat. Das war ein Vorgeschmack auf das, was eigentlich möglich ist. Und an Jesus' Reaktion sehen wir auch, er hat ja gesagt, ja, ist ja gut und recht, finde ich toll, ja, ich sah den Satan wie einen Blitz hier auf den Boden fallen, aber freut euch doch viel mehr drüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Damit macht er aber nicht diesen Auftrag klein, weil das hat er ihnen ja aufgetragen, sondern eigentlich kommt dabei zum Ausdruck, dass das viel gewaltigere eigentlich ist, dass wir gerettet sind durch seinen Namen. Das ist das Gewaltigste an diesem Namen. Dass in seinem Namen Heil ist, dass wir in seinem Namen Rettung haben, dass wir in seinem Namen ewiges Leben haben. Und es ist für Jesus überhaupt nichts Ungewöhnliches, dass sich alle anderen Mächte beugen müssen. Ich finde, es kommt da ganz klar raus, ne? Weil wir manchmal, oh, ja, wenn wir mit einem anderen Geist zu tun haben, oh, ja, wir machen da eine Riesensache draus manchmal. Für Jesus ist die weitaus größere Sache, dass wir gerettet sind in seinem mächtigen Namen. Und dann sagt er, und das andere, das gehört alles mit dazu. Und es soll normal sein für euch. Es soll nichts Ungewöhnliches sein für euch, mit diesem Namen gegen diese Mächte vorzugehen. Jetzt kann vielleicht der ein oder andere von euch sagen, ja, das waren ja die Jünger, das waren die Apostel damals. Ja, Gewalt und Kraft. Gegenfrage. Ist der Name Jesus immer noch der gleiche wie damals? Ist es immer noch der Name, durch den man allein gerettet werden kann? Da ist das Wort Gottes sehr, sehr eindeutig. In keinem anderen Namen ist es Heil, als nur in Jesus. Und ich möchte es hier auch nochmal verkündigen. Und wenn du vielleicht heute hier bist und du hast noch eine ganze Sache mit Jesus gemacht, noch nicht seine Herrschaft anerkannt und du hast das Heil, das in Jesus ist, noch nicht wirklich erfahren, dann ist heute der Tag, wirklich zu sagen, sich vor dieser Herrschaft zu beugen. Jesus ist auch heute immer noch der einzige Name, in dem wir gerettet werden können. Der einzige. Und wenn aber in diesem Namen immer noch die Kraft für die Gemeinde ist zu retten, auch heute noch, wie könnte dann in diesem Namen nicht auch die ganze andere Kraft sein, die von jeher da war? Und außerdem ist das Wort Gottes sehr eindeutig auch darüber, dass die Gemeinde befugt ist, in seinem Namen wirklich außergewöhnliche und übernatürliche Dinge zu tun. Wenn wir zum Beispiel Markus 16 lesen, das Ende des Markus-Evangeliums, da heißt es, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Also hier haben wir ganz klar in Gottes Wort das lehrt, dass wir im Namen Jesus Autorität haben gegenüber allen Mächten der Finsternis und dass wir den Namen Jesus gebrauchen können im geistlichen Kampf, wie auch immer der aussieht. Ich glaube, das müssen wir trainieren, aber bevor wir das trainieren, den zu gebrauchen, brauchen wir unbedingt die Offenbarung darüber, was in diesem Namen steckt. Es ist so wichtig, dass wir Offenbarung haben, dass wir können diesen Namen ja einfach so gebrauchen am Ende eines Gebets. Wir wissen, dass es gut ist, aber dann kann es sein, dass wir sagen, irgendwie passiert ja gar nichts, ja? Wieso ist das so? Ich glaube, dass es möglich ist, dass man das Wort Jesus zitieren kann oder gebrauchen kann. Einfach weil man so gelernt hat oder weil man das so redet, weil man weiß, dass es gut ist, aber selber überhaupt nicht begreift und auch nicht glaubt, was für eine Macht in diesem Namen ist. Aber so geht es nicht. Ja? Deshalb kämpft auch der Teufel total dagegen, dass wir verstehen, was alles in diesem Namen ist. Der will gar nicht, dass du das begreifst, was für eine Gewalt und Kraft in diesem Namen ist. Er will sogar verhindern, dass dieser Name überhaupt gebraucht wird. Ich fand es interessant, ich hab ein Interview gelesen, noch eines der letzten, von dem bekannten Politiker Heiner Geißler, der jetzt kürzlich verstorben ist. Und der war auf dem Kirchentag und wisst ihr, was er hinterher gesagt hat? Er hat hinterher gesagt, was ich am meisten vermisst habe an diesem Kirchentag, war Jesus. Dass Jesus erwähnt wurde. Und tatsächlich ist es auch eine Beobachtung, dass in vielen Kirchen der Name Jesus irgendwie unter den Tisch fällt. Man redet weiter von Gott und so weiter. Aber der Name Jesus, da steckt so eine, ja, daran merkt man eigentlich, Mensch, da ist was mit verbunden, ja, da ist so eine Gewalt und Kraft dahinter, dass der Teufel versucht, dass man diesen Namen nicht gebraucht, nicht ausspricht. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, der Hartwig hat auch erzählt, als er gläubig wurde in dieser Nacht, wisst ihr das noch? Hat erzählt 1974, als er diese Nacht hatte, wo ihm Jesus begegnet wurde, wo ihm Jesus begegnet war, und er ist dann zu Freunden und hat gesagt, ich muss mein Leben aufräumen. Und die Freunde haben zu ihm gesagt, okay, dann ruf den Namen Jesus an und dann gehen wir weiter. Und er hat versucht, diesen Namen Jesus zu sagen, und er hat und er konnte es nicht sagen. Ja, das hat er sehr eindrücklich erzählt, weil der Teufel weiß, was für eine Kraft und Macht in diesem Namen ist. Und deshalb, glaube ich, ist auch der Fall, dass wir, und da bitte ich euch auch, dass wir uns selber da auch mal prüfen. Merkt ihr, dass wenn ihr Leuten von Gott erzählen wollt, von Jesus erzählen wollt, dass es viel, viel leichter ist, über Gott zu reden? Habt ihr schon gemerkt? Als über Jesus? Ja, über Gott kann man leicht reden, weil unter Gott versteht jeder irgendwie noch irgendwas. Ja, irgendwie eine andere Macht und so. Aber Jesus ist sehr konkret. Jesus, gibt nur einen Jesus, ja. Gott kann man alles, gibt auch nur einen Gott natürlich, ja. Aber unter Gott kann man vieles verstehen, unter Jesus kann man nicht viel anderes verstehen. Jesus, der Sohn Gottes, da kann man nicht viel anderes verstehen. Und ich habe die Beobachtung gemacht bei mir, dass wenn ich mit Leuten geredet habe, auch noch vor einigen Jahren, dass ich eher so über, gehst du auch in eine Gemeinde oder mit Gemeinde und Gott, ja. Und man geht so um diesen Namen rum, und ich will euch wirklich ermutigen, diesen Namen Jesus in den Mund zu nehmen. Lass uns diesen Namen in den Mund nehmen. Warum? Wehe dem Teufel, wenn wir begreifen, welche Autorität in diesem Namen ist, den Gott Jesus verliehen hat und den er damit auch uns verliehen hat. Nochmal, 1. Johannes 3, Vers 8. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels zerstöre. Seit Jesus den Teufel und alle anderen Mächte zunichte gemacht hat und uns seinen Namen gegeben hat. Seither hat der Teufel kein Recht mehr auf Herrschaft über irgendeinen Christen. Ist das richtig? Das müssen wir aber verstehen. Das müssen wir verstehen. Und wenn du von Herzen glaubst und dann auf diesen Glauben hin handelst und diesen Namen gebrauchst, dann wird das, was Jesus bereits getan hat, Realität in deinem Leben. Und er muss weichen. Die Geister, sie müssen gehen. Im Namen Jesus ist alle Kraft, und wenn du glaubst und diesen Namen gebrauchst, dann ist es egal, ob du schon jahrelang mit Jesus gehst oder gerade neu bekehrt bist. Vielleicht bist du erst ein paar Wochen gläubig. Auch dann, wenn du an diesen Namen glaubst, ist genau die gleiche Macht dahinter, wie wenn ein Seelsorger mit 25 Jahren Erfahrung diesen Namen ausspricht, um irgendwelche Geister zu vertreiben. Glaubst du das? Wenn du neu geboren bist, schon sofort danach kannst du in Autorität diesen Namen gebrauchen. Ich habe das erlebt in der Schule. Es war im letzten Jahr, da kam ein Mädchen zu mir. Sie war noch nicht, war einige Monate, denke ich, gläubig, hat ihr Leben Jesus gegeben. Und Gott hat dann angefangen, auch einige Bereiche in ihrem Leben aufzuräumen. Und eines Tages wollte sie ein Gespräch mit mir. Ich bin ja da auch Vertrauenslehrerin. Und sie hat gesagt, es gibt da immer wieder, ist es so, dass ich so eine Person sehe neben mir, die mir sagt, was ich tun soll. Ja, also immer wieder taucht da so ein Mädchen auf vor ihrem Auge. Also sie hat die immer wieder gesehen und sie hat sie gehört und die hat ihr immer wieder gesagt, was sie tun soll. Ja, wenn wir jetzt natürlich da dran gehen, würden wir sagen, oh, Psychologie und das ist das und das. Hey, da ist ein anderer Geist im Spiel und es braucht's wirklich, dass wir erkennen, mit was wir es zu tun haben, wie Paulus. Und ich habe dann zu ihr gesagt, weißt du, das ist nichts Ungewöhnliches. Wir haben mit dieser anderen Welt zu tun und wir lesen zusammen jetzt mal Apostelgeschichte 16 und ich habe mit ihr zusammen diese Episode gelesen, wo Paulus diesem Geist geboten hat. Und ich habe zu ihr gesagt, wenn du an diesen Namen Jesus glaubst, dann kannst du das im Namen Jesus tun. Und das nächste Mal, wenn dieses Mädchen auftaucht, dann sag ihr, dass sie gehen, dann sag ihr oder sag diesem Geist, dass er gehen muss in Jesu Namen. Und sie kam einige Wochen später zu mir und hat gesagt, ich habe das gemacht. Und sie ist nie mehr aufgetaucht. Ein Mädchen, die neu bekehrt war. Und dieser Geist, der ist nicht mehr aufgetaucht. Wenn du an die Kraft des Namens Jesus glaubst, dann kannst du den Feind zum Fliehen bringen, und zwar jedes Mal. Und ich will dich einfach ermutigen heute, dich neu auseinanderzusetzen mit diesem gewaltigen Namen, ihn neu zu entdecken, das Wort Gottes zu studieren. Schau dir nochmal diese Hebräerstelle an, ja, Hebräer 1 oder Philipper 2 oder Epheser 1, ja, diese gewaltigen Stellen, Kolosser 2, über den Namen von Jesus. Ich würde mir echt wünschen, dass wir alle hingehen und das nochmal in unserer Zeit, die wir mit Gott haben, durchgehen und sagen, Herr, zeig mir deinen gewaltigen Namen. Zeig mir deinen gewaltigen Namen. Warum? Weil der Glaube durch das Hören auf Gottes Wort kommt und das Vertrauen und die Sicherheit und die Ehrfurcht vor diesem Namen zunehmen wird. Und wir begreifen, wie wir geistlich kämpfen können, wenn wir in irgendwelche Machtkonfrontationen geraten. Und ich möchte euch jetzt auch echt herausfordern, noch zum Ende. Und ich möchte sagen, wenn ihr sagt, ja, ich möchte das, ich möchte wirklich verstehen, welches Erbe da dahinter steckt. Ich möchte verstehen, was hinter diesem Namen Jesus steckt, weil ich will in dieses Erbe eintreten, das Gott seiner Gemeinde gegeben hat. Dann will ich dich echt ermutigen, nach vorne zu kommen und dich auszustrecken und sagen, Herr, schenk mir diese Offenbarung. Ich glaube nicht, dass es der einzige Platz ist, an dem man diese Offenbarung bekommen kann. Ja, die könnt ihr an eurem Platz, wo ihr sitzt, haben. Die könnt ihr zu Hause haben. Ja, für euch. Das ist nicht der Punkt. Aber ich glaube, dass es einfach manchmal auch wirklich so ein Schritt sein kann, zu sagen, Herr, hier bin ich und ich will mehr erfassen. Ich will mehr und wir machen einen Schritt zu. Und Gott sagt, wer sich mir naht, dem will ich mich nahen. Es ist einfach auch, um Gott zu sagen, ich brauche dich. Ich will mehr von dir. Ich will diese Offenbarung von dir haben. Und ich lade euch ein, wer das gerne tun möchte, der darf und kann das tun. Wer es nicht tun möchte, ist auch okay, nicht weniger geistlich. Aber ich lade euch einfach dazu ein, dass wir eine Zeit haben, in der wir diesen Namen Jesus anrufen und Gott bitten, dass er uns zeigt, was in diesem Namen Jesus ist. So, ich lade euch ein, kommt nach vorne. Und wir werden dann anschließend einfach noch ein Lied singen über diesen gewaltigen Namen. Und es reicht einfach, wenn wir hier stehen und einfach nur Gott bitten, ja? Einfach in aller Stille. Wir brauchen das gar nicht laut zu beten, sondern wenn ihr hier seid, ihr könnt es Gott im Inneren sagen und er wird euch begegnen.